Als Kind saß ich oft vor diesem Bild und suchte nach dem, was als nächstes verschwand. Damals wusste ich noch nicht, dass die Frau auf dem Bild meine Mutter ist.
Das war die Stimme der Filmemacherin Fanny Breuning. In ihrem Film Immer und Ewig beginnt sie so, die Geschichte ihrer Mutter zu erzählen. Da ist die Rede von einem Bild, das die Filmemacherin als Kind geliebt hat. Es ist eigentlich eine Reihe kleiner Bildchen. Die Kamera folgt einer Lupe, die sich über die Bildchen bewegt. Sie sind in fröhlichen Farben gemalt und sie zeigen eine Frau mit langen blonden Haaren, einen Körper, der Ideale erfüllt. Nach und nach verschwinden immer mehr Körperteile. Immer und Ewig ist ein 90-minütiger Dokumentarfilm. In dem Film wirft die Regisseurin Fanny Breuning einen intimen Blick auf die Beziehung ihrer Eltern. Ganz stark geprägt ist diese Beziehung von der Krankheit der Mutter.
Als ich Anfang 20 war, fiel meine Mutter plötzlich in ein Koma. Wir wussten nicht, ob sie überleben wird. Ich erinnere mich, wie mein Vater weinend an ihrem Bett saß und meine bewusstlose Mutter anflehte: Bitte noch nicht jetzt. Bitte noch nicht gehen. Und noch während meine Mutter zwischen Leben und Tod schwebte, fing mein Vater an, von einem Bus zu träumen. Einem Bus, den er so ausbauen würde, dass er wieder mit ihr verreisen könnte. Nach einer Woche ist meine Mutter aufgewacht. Aber von da an war sie vom Hals an abwärts gelähmt. Die Ärzte sagten, sie könne nie mehr nach Hause.
Die Mutter der Filmemacherin, Annette heißt sie, konnte aber dann doch nach Hause. Annette und ihr Mann Niggi fahren jetzt sogar jedes Jahr gemeinsam mit einem Campingbus in den Urlaub. In dem Bus ist jeder Zentimeter genau ausgetüftelt. Alles muss zuverlässig funktionieren. Eine Menge Pflegeartikel, Medikamente und sonstiges Reisegepäck wollen verstaut werden. Das ist nicht so ganz einfach, so eine Reise. Und das wird im Film an einigen Stellen deutlich. Zum Beispiel verfolgt man eine lange Diskussion mit dem Personal der Fähre nach Griechenland. Der Platz für die Autos ist genau bemessen und das Personal zweifelt dann daran, ob der Rollstuhl dazwischen durchpasst. Hilfsbereitschaft war an dieser Stelle Fehlanzeige. Am Schluss geht's dann doch. Improvisationskünste helfen. Zum Beispiel auch dann, wenn Niggi den Rollstuhl auf zwei Schienen hinter den Bus hinausfährt. Die Schienen stehen aber nicht direkt auf dem Boden, sondern im Sand, gestützt von einem Stuhl und einem Bierkasten. Davor erlebt man als Zuschauerin einen kurzen Schreckmoment, als Niggi fast von seiner eigenen Konstruktion fällt. Über ihre Eindrücke auf der Reise sagt die Filmemacherin Fanny Breuning:
Ich kenne logischerweise meine Eltern schon ewig, aber ich war noch nie so lange und so intensiv mit ihnen natürlich unterwegs, weil wenn sie in diesem Bus unterwegs sind, sind sie ja eigentlich immer alleine. Und das war für mich, obwohl ich die Situation so gut kenne, trotzdem auch irgendwie beeindruckend, was das für ein Aufwand ist. Ich wusste es und ich wusste es auch nicht. Also das war wirklich oft so, ich würde sagen, wenn sie morgens aufwachen, dass es mindestens 3 Stunden dauert, bis meine Mutter angezogen im Rollstuhl sitzt und Frühstück gehabt hat. Also wo es einfach Vollzeitarbeit ist. Ja, ich fand das irgendwie schon auch beeindruckend zu sehen, dass sie diese ganze Leistung, also zu Hause gibt es ja Leute, die da helfen, ein ganzes Pflegeteam, die sich abwechseln. Und mein Vater macht natürlich auch extrem viel, aber diese Arbeiten übernehmen meistens unter der Woche andere Leute. Und einfach diesen Aufwand, den sie betreiben für diese anderen kleinen oder großen Momente, das fand ich irgendwie sehr beeindruckend mitzubekommen. Und natürlich ist es so dabei, dass sie dabei dann auch noch was wahrnehmen von außen. Also sie sind wenn sie frühstücken, dann ist es eben wichtig, dass es da ein Fenster gibt, wenn sie frühstückt, wenn sie im Bett liegt. Und dann ist es gleichzeitig schon auch so, dass sie noch wahrnehmen, was draußen stattfindet. Und dann ist es eben so, dass sie sagen, wir haben das WC mit der sicher besten Aussicht Europas. Für sie sind das auch Momente, in denen eben schon was geschieht, was zu Hause halt nicht so wäre.
Na, guck mal, wo wir sind. Jetzt oben haben wir sie nicht genau gesehen. Was ist das denn?
Mein Vater sagt ganz oft, wenn man in ein Hotel geht, hat man vielleicht 1 oder 2 Sterne und wir haben 5 Sterne. Weil wir wohnen immer an den besten Orten, wo andere Leute nicht wohnen dürfen. Also sie stellen sich, weil sie natürlich mit Behindertenausweis überall eigentlich parken dürfen, wo es nicht Halteverbot ist. Und übernachten tun sie irgendwo auf einem Rollstuhlplatz und die sind oft an den schönen Orten. Und das genießen sie sehr. Und ich glaube, dass das, was sie interessant finden oder schön finden, sind eben nicht nur so die klassischen Touristensachen, jetzt Strand und Palmen oder so, sondern alles, was das Leben halt so bringt. Also das kann eben, wie man im Film sieht, eine Straßenwischerin sein, nachts in Albanien, die auftaucht, wo die ganze Stadt schon schläft. Oder ja, Leute, die vor dem Auto auftauchen und tanzen. Oder also so die kleinen Momente, wo ich mich zunehmend gefragt habe, vielleicht sind die gar nicht klein, sondern eigentlich sehr groß. Und was ist das, was ein Leben am Schluss wert macht? Ist es weniger wert, wenn man aus dem Fenster guckt und so etwas sieht, als wenn man, weiß ich nicht, was erlebt? Und diese ganzen Fragen finde ich eigentlich als Tochter sehr spannend und natürlich als Filmemacherin auch. Und manchmal dachte ich auch so, diese Fenster, die mein Vater da eingebaut hat in diesem Bus, sind so ein bisschen wie Kino. Also die haben ja auch oft so ein Breitformat wie eine Kinoleinwand und davor spielt sich irgendwie Leben ab oder so, eingefangenes Leben, und das fand ich total schön.
Und an diesen Stellen zeigt der Film, wie Annette und Niki den Moment genießen. Die Begeisterung der beiden wird greifbar. Das schafft eine Stimmung, die den Film trägt. Annette und Niki schauen aus dem Fenster, beobachten, plaudern, gehen essen, sonnen sich und so weiter. Sie machen Urlaub. Wir sehen aber auch Konflikte und Momente, in denen die Geduld des Paares auf die Folter gespannt wird. Niki kämmt zum Beispiel Annette die Haare und wird fast grob dabei. Der Ton wird kurz ein bisschen rau und die beiden diskutieren. Eine Frisur kommt aber nicht zustande und am Ende lachen dann beide aber doch darüber. Und dann gibt es viele Dinge, die man eben nicht mit Lähmung machen kann. Auf Felsen klettern, schwimmen gehen und fotografieren. Niki war früher Fotograf und hat seinen Beruf aufgegeben, um seine Frau zu pflegen. Da gibt es dann diese Momente im Film, in denen Niki losgeht, um zu fotografieren. Und Annette bleibt zurück. Sie kann nur warten, bis er wiederkommt. Sie hofft, dass Niki sich nicht überschätzt, wenn er auf Klippen klettert. Da wird dann auch mal Ungeduld spürbar, aber nie Missgunst. Annette sagt, auch wenn ich warte oder vielleicht lieber zu Hause wäre, wenigstens erlebt Niki was, kann fotografieren und entdecken.
Das ist schon auch, denke ich, etwas, was sich in diesen Reisen noch zugespitzt zeigt. Also die Situation ist ja immer so, dass meine Mutter einfach komplett abhängig ist. Sie kann sich nicht mal selber an der Nase kratzen. Das heißt, wenn sie irgendwo alleine ist und es kratzt sie an der Nase, muss sie warten, bis sie jemand findet, der vorbeikommt. Und das ist natürlich eine ungeheuerliche Abhängigkeit, die für sie manchmal, glaube ich, ein Stück weit Gewohnheit ist und manchmal, glaube ich, auch wirklich schwer erträglich. Und auf der Reise ist es ja noch zugespitzter, weil sie zu Hause sind erstens mal eben mehr Leute da dann unter dem Tag, wo sie dann oft auch nicht alleine ist. Und dann gibt es ein Gerät, was sie hat, den James heißt er. Das ist ein kleiner Computer auf einem Stativ mit so einem Blastrohr. Und über den kann sie zum Beispiel das Licht an- und ausmachen oder Musik anschalten und auch telefonieren. Und es gibt auch eine Art Alarm oder also internes Haustelefon, wo sie meinen Vater dann anrufen kann, wenn er zum Beispiel vor dem Haus ist oder so. Dann sagt sie, kommst du mal bitte und kratzt mich an der Nase oder so. Und wenn sie auf der Reise sind, dann geht es nicht. Und da gibt es immer so eine Art, so eine Humor eben auch, wo mein Vater dann Witze macht. Ich gehe dann manchmal 10 Minuten und wenn ich zurückkomme, war es dann vielleicht eine Stunde oder länger. Er stellt dann manchmal das Radio an und dann sagt er so, das stellt sich nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde automatisch aus. Und das ist dann halt oft, wenn er zurückkommt, läuft es nicht mehr. Ja, und ich glaube, dass das für sie einerseits so Gewöhnung ist und andererseits manchmal auch schwierig. Und ich fand das selber als Filmemacherin fand ich das super spannend. Und als Tochter fand ich es manchmal auch schwierig, weil ich jedes Mal zerrissen bin. Weil ich einerseits denke, das kannst du jetzt nicht machen. Also wenn ich dabei war, ging es natürlich. Aber wenn ich mir vorstelle, sie wäre jetzt ganz alleine, kannst du ja nicht machen, sie so lange alleine zu lassen. Und gleichzeitig ihn so gut verstehe. Und ich vielleicht, ich müsste das mindestens genauso machen. Und es ist ja an keinem irgendwas falsch, sondern es ist einfach die Situation, in der sie stecken. Und diese, ja, vielleicht auch Zerrissenheit, die spürt man, glaube ich, in meinem Vater ganz gut von einer ja Wahnsinnshingabe, die er hat, daran, ihr ein würdevolles Leben zu ermöglichen und das mit ihr zu teilen und gleichzeitig ja irgendwo auch das Bedürfnis, noch eigene Dinge zu tun und zu erleben. Das fand ich halt wirklich sehr berührend und auch sehr spannend. Einerseits ist es halt eben, dass er ja Fotograf war und dass nach wie vor, würde ich sagen, so seine Leidenschaft ist. Aber es hat für mich auch noch eine tiefere Metapher von so einer Sehnsucht einfach nach Leben oder nach Leben einfangen, die ich darin sehe.
Wenn er wie wild fotografiert, denke ich, er ist ein wenig ausgehungert. Er freut sich so, dass es so viel zu entdecken gibt. So vieles findet er schön oder lustig. Er will auch mal was alleine machen, nicht nur Pfleger und Helfer sein. Als Niki von seiner Tochter, also der Filmemacherin, auf die Sehnsüchte angesprochen wird, hören wir eine resolute Haltung, absolut pragmatisch und kein Hinterfragen der Situation.
Es tönt doch so einfach, einfach in ein Heim abgehen. Tönt doch so einfach. Und dann tue ich mich verwirklichen und gehe zwischendurch ein Psyche machen.
Und ich finde das irgendwie total schön und gleichzeitig habe ich schon auch meine Frage zu. Also ich glaube, ich mag das gar nicht bewerten, aber ich stelle fest, dass es auch schon auch einen Preis hat, sich so hinzugeben und dass das sicher nicht immer so einfach ist. Und das, ich glaube schon auch, dass er sagt, dass das nicht so ist. Aber ich stelle mir vor, ich kann mir nicht so einfach vorstellen, zum Beispiel meinen Beruf aufzugeben, den ich sehr liebe, oder für meinen Partner oder wem. Die Frage wäre dann, ist es wirklich für ihn oder ist es für mich oder für uns? Ich glaube, da gibt es nicht so einfache Antworten, aber ja, mich hat interessiert irgendwie diese radikale Entscheidung, die er getroffen hat, die sie eigentlich auch getroffen hat, hier zu bleiben, weil sie früher immer dachte, sie möchte dann nicht mehr leben und sich das Leben nehmen, wenn es mal so schlimm ist. Diese ziemlich radikalen Entscheidungen eigentlich von den beiden, so konsequent hier zu bleiben, die finde ich sehr berührend und sehr spannend, was das für Konsequenzen hat auch.
Der Film Immer und Ewig erzählt auch davon, wie sich Annettes Wahrnehmung auf ihren eigenen körperlichen Zustand verändert hat. Es wird immer wieder neu ausgelotet, was die Grenzen des Lebenswerten sind.
Also ich glaube nicht, dass es immer das Thema war, dass sie sich dann das Leben nehmen will, aber dass es nicht vorstellbar war. Und in verzweifelnden Momenten sicher ging es auch weiter. Aber das war für sie nicht vorstellbar, mal im Rollstuhl zu sein. Und es war für sie auch schlimm, dass sie an einem Stock gehen muss früher. Und als sie im Rollstuhl war, dachte sie, Mensch, so ein Stock ist doch wirklich kein Problem. Und jetzt denken sie, Leute, die im Rollstuhl sitzen und selber rumkurven da können mit ihren eigenen Händen, das sind ja voll gesunde Behinderte. Und das wäre ja eigentlich super. Und also diese Verschiebung von dem, was lebenswert ist oder nicht lebenswert ist, die erleben sie, glaube ich, seit ja mindestens 30 oder vielleicht sogar 40 Jahren. Und mein Vater sagt auch öfter, dass er mittlerweile recht skeptisch ist oder so einfach seine Fragezeichen hat mit beim Thema Patientenverfügung. Und meine Mutter hat auch eine gemacht. Aber dass er einfach sagt, er hat so erlebt, dass sich diese Grenzen so verschieben. Und dass eben Dinge, wo sie dachten, das ist nicht mehr lebenswert, eben mittlerweile, dass sie das ganz anders sehen, dass er irgendwie nicht weiß, ja, wie man damit umgehen soll eigentlich. Und es gibt ja auch jetzt so eine, wie sagen, so eine Schwelle für meine Mutter, wo sie immer sagt, wenn sie nicht mehr sehen kann, dann möchte sie nicht mehr leben. Und das ist auch eine Angst von ihr, dass das so werden könnte, dass sie die Augen verliert.
Der Blick auf Niki und Annette als Paar wirft moderne Beziehungsideale über den Haufen. Unabhängigkeit ist nicht möglich und wird irrelevant. Wichtig scheint stattdessen, sich die Zeit miteinander möglichst schön zu machen. Die Zuschauer und Zuschauerinnen sehen eine Beziehung, die auf einer großen Verbundenheit basiert. Die Absolutheit in der Liebe dieses Paars hinterlässt Erstaunen. Es sind natürlich nur Ausschnitte aus dem Leben von Annette und Niki, in denen der Film erzählt. In dem Gespräch nach der Premiere auf dem Filmfestival in Leipzig sagt Niki, bisher waren wir kein Liebespaar, wir waren ein ganz normales Ehepaar. Er sieht sich selbst an manchen Stellen vielleicht ein bisschen anders, als das der Film darstellt. Wir als Zuschauer und Zuschauerinnen blicken durch die Linse der Filmemacherin und wir sehen ihre Interpretation der Beziehung ihrer Eltern. Dadurch entsteht beim Zuschauen eine große Nähe zu den Protagonisten. Immer und Ewig erzählt seine Geschichte in ästhetischen und ruhigen Bildern. Trotz des Themas verliert sich der Film nicht in Emotionalität. Er zeichnet ein komplexes Bild von der Beziehung, die sich ihren ganz speziellen Bedingungen anpasst.